Genau, und damit begrüßen wir euch zur zweiten Episode der zweiten Season vom Trail Rookies Podcast.
So
gesponsert von Trail Running Leiter.
Sprich nur.
Ah, sprich nur, so einfach.
Ja. Mach nur weiter.
Balsam für die Seele, ja.
Das sind die, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt mittlerweile wirklich wie hier im Fernsehstudio. Also fehlt nicht mehr viel, dann können wir absolut professionell damit.
Genau, wenn das so weitergeht, dann taufen wir uns auch um. Dann machen wir nämlich den ZDF-Fernsehgarten am Amadeus-Platt.
Oh nein, bitte nicht.
Und dann holen wir uns, ne, der Robert Mosch und dann.
Und die Kiwi läuft mit uns auf den Trails, hä?
Ja, stimmt, genau. Und eins habe ich dir, Roberto Blanco, da jag ich dann die. Der Baschenhof, der singt dann immer. Ein bisschen Spaß, Schein. Nee.
Gut, mach du das ruhig. Ich gehe dabei mit Helene Fischer auf die Gysi-Fluch.
Ich wäre ja wirklich mal gespannt, wie fit die Frau ist. Also ich glaube, mit der Show, wo sie da prangt.
Also ganz ehrlich, ich glaube, die Damen und Herren von diesen Shows, die sind gar nicht mal so unfit. Also wenn man das so sieht. Ich habe gestern just irgendwie so einen Ausschnitt gesehen, konnte nicht schlafen, dann bin ich auf Instagram gegangen, was man halt so macht um 3 Uhr morgens.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, wie eine blonde Frau in ein Loch im Boden springt. Und dann habe ich gelernt, das ist die Taylor Swift gewesen, und zwar hat die auf ihrer Tour offensichtlich Folgendes gemacht. Die ist in die Bühne reingesprungen, in ein Loch, und dann gab es so einen Lasereffekt, der quasi, also die Bühne war irgendwie 50 Meter lang ins Publikum rein, da gab es so einen Lasereffekt, der so quasi zeigte, wie die Taylor Swift unten entlang schwamm. Und das haben die alles synchronisiert, sodass quasi zeitgleich, als diese Lasershow dann am Schluss ankam, Taylor Swift wieder aus dem Boden raufkam.
Das habe ich, glaube ich, irgendwo auch schon mal gesehen. Ja, doch. Ja,
und da allein, kommt man nicht vorbei. Allein das, also du musst ja erstmal in dieses Loch da springen, das war gar nicht mal so unknapp. Also wenn du das gesehen hast, da waren so 30 Zentimeter zwischen Kante und ihrem
Kopf. Ich kann mir das vorstellen, wenn es macht so hoch. Und so. Könnt ihr bitte die Show abplanen?
Taylor Swift liegt mit Platzwunde unten. Oh Gott, ja. Aber eben, ich glaube, die sind ganz schön fit, kann ich mir vorstellen. 2 Stunden Bühnenprogramm durchzuziehen, tanzen, wie die tanzen,
ja.
Das kannst du schon mit so einem Trailrun, glaube ich, vergleichen. Von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt drauf anlegen wollen. Wobei gegen Roberto Blanco, glaube ich, würde es dann schon.
Ja, vielleicht haben wir da schon noch eine Chance her. Ne? Aber wie gesagt, wenn wir jetzt natürlich in so einer Form so dermaßen durchstarten, kann es halt sein, dass man dann irgendwann halt auch mal so eine Anfrage bekommt. Also Roberto, wenn, feel free.
Mit wem würdest du denn laufen wollen?
Ich persönlich?
Ja. Also irgendeine berühmte Persönlichkeit, egal ob sie schon gestorben ist oder aktuell lebend, vollkommen egal.
Das ist noch eine gute Frage. Mit wem würde ich das gerne mal machen?
Ich überlege gerade auch.
Also
ihr könnt auch überlegen, übrigens, wenn euch was einfällt, schreibt uns, würde mich interessieren. Mit wem würdet ihr denn gerne mal auf den Trails laufen gehen?
Also für mich wäre es eigentlich mal ganz klar Markus Rühl.
Jetzt wird es interessant. Wer ist bitte Markus Rühl?
Du weißt nicht, wer Markus Rühl ist.
Nein.
Ja, das ist eigentlich einer der ja, soll ich sagen, aus meiner Jugendzeit bekannteste und größte Bodybuilder ever. Und wenn man so damals kennengelernt hat, was das eigentlich für ein Koloss war und mittlerweile eigentlich mehr Social Media Star und wo man sich ja immer denkt, oh, um Gottes Willen, was ist das? Und dann sieht man ihn mal, wie er eigentlich so bei privaten Interviews ist oder auch so, und sieht auf einmal, der ist ja total vernünftig in alles drum dran und ja, der ist schon richtig klasse, ja,
okay. Also
muss ich schon sagen, ja, und klar, der vielleicht ist nicht, es laufen ist vielleicht nicht so ganz eins her, aber es wäre sicherlich mal interessant, ja, mit dem mal so eine Runde zu drehen.
Interessant. Aber interessant, wie ist er nochmal?
Markus Rühl.
Muss ich mal googeln, tatsächlich. Mit wem würde ich denn gerne mal laufen? Wem würde ich denn wirklich gerne mal auf die Trails einladen? Puh, das ist noch schwierig. Da gibt es einige, glaube ich.
Also du darfst auch mit mehreren, ja.
Von denen. Ja, wahrscheinlich, oh Gott, mir fällt es echt, es ist so schwierig, jetzt sich dazu entscheiden. Aber ich glaube, ich würde so jemanden total atypischen nehmen, also überhaupt nicht irgendwie Sportler, der auch nichts mit Sport zu tun hat, sondern einfach Interesse halber, weil ich mir denke, so auf den Trails, da lernst du die Leute dann mal so richtig kennen, oder? Von einer komplett anderen Seite. Ich weiß auch nicht, ob derjenige, mit dem ich jetzt da laufen wollte, unbedingt Trailrunning ausüben wollte. Aber tatsächlich, ich würde unheimlich gerne, also wenn ich jetzt so die Wahl hätte, freie Auswahl, würde ich gerne mit Albert Einstein tatsächlich laufen. Ich würde den wirklich gerne kennenlernen. Ich würde gerne mal wissen, was so eine der intelligentesten Menschen, die je gelebt haben, wie das so ist, mit dem zu reden beim Laufen.
Das wäre sicherlich interessant, das könnte ich mir gut vorstellen, obwohl ich habe mal
auch und genau, ich würde ihn dann bitten, dass er mir die Relativitätstheorie mal erklärt, weil ich habe die immer noch nicht begriffen. Ja, genau. So anhand eines praktischen Beispiels.
Ganz, ja, ganz genau. Nein, das sind so, man sagt ja einfach, dass er, glaube ich, an sich als Mensch total genial wäre oder genial ist,
also aber nett,
als Lehrer eigentlich extremst schwierig, so wie ich das mal gelesen habe, weil er einfach von seinem Niveau ausgegangen ist her und hat das eigentlich auf so, wie soll ich sagen, für ihn einfach für die ganzen Stunden so kompliziert erklärt gehabt, dass die meisten eigentlich gesagt haben, ist, nö, geht gar nicht.
Ich hab gehört, dass er unglaublich nett gewesen sein soll und das soll seine Taktik auch gleichzeitig gewesen sein, um Menschen fernzuhalten. Er war ja relativ Menschen, naja, nicht menschenscheu, kann man das sagen? Denn menschenscheu war er nicht. Er war eher Einzelgänger, natürlich, ja. als Denker. Man hat ihm ja auch Asperger nachgesagt, so ein Merkmal davon wahrscheinlich. Und von daher hat er sich dann eine Strategie zurechtgelegt, oder? Wie er mit den Menschen umgeht. Aber mich würde einfach wirklich so interessieren, ob er mir denn die Theorien während eines Traillaufes beibringen könnte, ob er das tatsächlich schaffen würde. Also das wäre sicherlich die Figur, mit der ich gerne laufen würde. Und jede Menge Musiker wahrscheinlich auch. Also
ja.
Würde ich gerne.
Musiker, ja, das wären so sicherlich, ja klar, logisch mal mit Angus Young mal,
oh
mal
Gott,
so
oh
was
Gott.
Machen her.
Das bist du, schon bist noch, du so der Hardrock?
Ja, ich bin dann schon noch mehr so der wirkliche Hardrock-Fan oder auch mal Heavy Metal darf es dann auch mal sein. Aber
was sind so deine Lieblingsband, erzähl mal.
Ja, meine Lieblingsband, das sind also Sachen, da denken die alle Leute, um Gottes Willen, uraltes Zeug.
Also los, raus jetzt.
Ja, ich sag so, ich bin natürlich so mit Manowar natürlich auch groß geworden her, das waren natürlich immer so.
So einer bist du.
Ja, ganz genau, so einer, ich springe in die Bühne und Heide Witzka.
Oh, wow, wow.
Ja, sowas, aber ja, ich sag.
Warst du schon mal im Wacken?
Nein. Tatsächlich noch nicht. Das ist das,
du kommst ja fast aus der Gegend.
Boah, fast aus der Gegend. Naja, also ich habe immer noch 500 Kilometer bis da hoch.
Das ist
also,
fast aus der Gegend.
Ja, ganz genau, also, ne? Richtig. Genau, das ist, es ist gerade neben Istanbul. Irgendwie so.
Ja, ja, genau, gleich in die Ecke.
Genau, so links davon.
Okay.
Nein, also tatsächlich, ich gehe jetzt zwar ganz gerne auch immer noch mal auf so Konzerte her, aber merke auch dann dort irgendwann so das mit dem ganzen Schlamm und dann dies und das und so.
Ist nicht mehr so, je älter man wird, desto.
Ja, man merkt halt einfach, dass man in die Jahre kommt. Ja, ne? Oder auch irgendwann sagt, hey, weißt du was, so, wohlgemerkt, gerade zu Wacken ist ja eigentlich ein Schild, das absolute Symbol dafür. Und zwar, das ist immer derjenige, der irgendwo neben den Toiletten und den Duschanlagen her mit einem Schild da steht, Wacken heißt nicht duschen her. Ja? Und das ist so.
Ehrlich.
Ja, es ist, ja.
Ich habe, es gibt so ein Festival, auf das ich nochmal gerne gehen möchte, tatsächlich, auch wenn man schon etwas älter ist, das Mera Luna nämlich, das ist schon ein großer Wunsch von mir und da gibt's Komfort-Camping für die ältere Generation. Also Open Air mit allem, was dazugehört, Duschen und abgeschlossenen Räumen und so weiter, also
ja,
wo man sich dann richtig genau wohlfühlen kann, oder? Weil man halt entdeckt hat, dass die ältere Zielgruppe dann doch eher auf so Dinge steht, aber dann halt gerne auch an die Bühne geht und halt gerne
ich wollte gerade sagen, das eine, aber das schließt ja das andere nicht mehr aus, ja, das ist ja heutzutage absolut alles möglich.
Also ich möchte, also so ein Konzert besuche ich schon noch mal gerne, aber eben, alles, was so dazugehört, ist nicht so mehr meins, oder?
Ebe, das ist genauso, dass ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo auch auf Konzerte gehe, ich gehe auch unheimlich gern so auf so, was so nordische und was sag ich so, alles so skandinavische Bands oder sonst irgendwie hier sind, mache ich auch noch ganz gerne. Und da muss man sagen, wenn du so auf kleinen Konzerten her bist, das ist schon noch cool. Aber ich sage, ich muss mich jetzt nicht mehr unbedingt die Moshpit schmeißen. Ja. Ich bin dann mehr so derjenige, der so vielleicht so irgendwo so 15 Meter oder sowas da am Rande steht und denkt sich einfach, ach, wie geil ist es her? Aber denkst dir auf der Seite auch, ja, nein.
Muss nicht mehr sein.
Muss nicht mehr sein, ja.
Ja, und es gehört ja dann doch, ich glaube, nicht mehr so, also der Lebensstil hat sich ja geändert. Ich denke, was für mich dazugehört, beim Urlaub zum Beispiel, ist laufen zu gehen am Morgen. Und das müsste dann da auch möglich sein. Ich glaube, ohne dem würde ich sowas gar nicht mehr unternehmen wollen, auf irgendwelche solche Open Airs gehen. Oder also ich möchte den Lebensstil möchte ich jetzt nicht ändern, deswegen, um jetzt da wieder den Bogen zu bekommen zum Laufen. Du merkst schon, ich versuche jetzt mit aller Kraft.
Ja, ich merke es gerade.
Macht wieder zu
ich wollte nicht mal darüber sprechen, ja, aber Nein, aber es ist wirklich so. Es ist ja auch immer dann so eine Frage, wenn du dann in den Urlaub fährst und die Familie sieht, dass wieder die Sportschuhe eingepackt, also die Laufschuhe eingepackt werden, sagen sie, kennt man.
Ja, absolut, ja. Sag mal, was hast du denn dieses Jahr noch geplant? Du hast ja in der letzten Episode hast du ja mal so verlauten lassen, da wäre noch etwas.
Ja, so einer der,
ist es denn schon konkreter geworden?
Es ist schon so weit konkret, dass ich sogar mir schon ziemlich datumstechnisch sicher bin, dass ich das noch in dieser Saison eigentlich schaffen möchte. Und so der große Wunsch ist eigentlich nochmal den Vier-Quellen-Weg zu laufen und halt diesmal komplett.
Aber eben self-supported, oder? Es gibt ja keinen Lauf, da keine offiziellen, sondern es ist alles self-supported. Ne?
Ganz genau. Ganz genau. Das ist so etwas, ich meine, der ist, wie gesagt, das ist schon noch ein Knaller her. Sag ich mal so, von den Stats her ist, sag ich mal, das sind, wenn du das Ganze insgesamt läufst, bist du bei 80 Kilometern, bist bei rund 5.500 und noch ein bisschen Höhenmeter dabei und das halt schon auch noch im hochalpinen Gelände. Aber für mich ist diese Symbolik dabei ist halt einfach das, was mich so mega reizt. Ich meine, du fängst oben im Oberalp am Pass, fängst du oben an. Das ist meistens eigentlich der Startpunkt her und dann läufst du als allererstes mal zur Quelle vom Rhein. Und dann von dort aus her kannst du dann, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz so zusammen, ich glaube, du läufst über Migalhütte, über den Pass und dann zu der Hütte. Und dann von dort aus her läufst du auf den Sellerpass. Und das ist auch, glaube ich, dann der höchste Punkt mit 2700 Meter. Kommst dann auf der anderen Seite her am Sellersee vorbei. Wunderschön. Und auch gerade eigentlich da das Spannende, gerade in diesem ganzen Gotthard-Massiv ist, dass du läufst teilweise nur über eine kleine Anhöhe drüber und du bist in einem völlig anderen Gelände. Du hast das Gefühl, du bist bist in einer anderen Welt. Zwischendurch kommen irgendwelche, was weiß ich, Steinformationen, dann hast du mal wieder ein bisschen grüne Wiese und dann, es ändert sich mega. Ne? Und dann bist du eigentlich dann schon fast wieder auf der Gotthard-Passhöhe und von dort aus her gehst du rüber auf den Lago Lucendro, gehst du hoch auf den Lucendro-Pass, dort kreuzt du dann die Quelle von der Gotthard raus. Das ist ja einer der drei Quellen. Von dort aus her geht das, glaube ich, unten in Hospenthal dann zusammen auf die Reuss. So, und dann geht es eigentlich von dort. Und dann geht es rüber über den Lucendro-Pass. Und dann, ich glaube, du bist vorher zwar schon in Tessin, aber ab dann her, sage ich mal, war so für mich eigentlich auch gefühlt so richtig Tessin. Und dann hat es natürlich halt auch beim ersten Versuch mich mal voll erwischt. Und zwar wirklich, dass du sagst, du weißt nicht, was dich in den Alpen was dich erwartet.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort übrigens, weil da hört man jetzt dann tatsächlich mal live aus dem Leben gegriffen sozusagen, dass es eben nicht zu unterschätzen ist, in den Alpen laufen zu gehen. Ne?
Nein, überhaupt nicht.
Ja. Nämlich, weil?
Was halt einfach krass war, dass du auf der einen Seite her hast du schon fast strahlend blauen Himmel gehabt und dann auf der anderen Seite drüben hat sich schon so leicht zugezogen und dies und das und als ich dann wieder leicht nach unten gelaufen bin, dann bin ich in ein Gewitter geraten und da hatte ich dann wirklich Respekt davor, weil so knapp 300-400 Meter von mir entfernt gefühlt sind Blitze eingeschlagen und alles drum und dran. Und
was hast du dann gemacht?
Ich habe eigentlich ich habe versucht, das gemacht, was ich wusste her. Ich habe mich möglichst ganz eng aneinander gestellt. Ich habe die Beine und Arme möglichst ganz gerade gehalten, bin in die Hocke soweit, habe alles wirklich auch von mir geworfen. Ja, was hätte irgendwie leitendmäßig sein? Ich hatte zu dem Punkt nirgendwo die Möglichkeit, mich zu unterzustellen.
Oh, oh, oh.
Das war schon noch, also wie gesagt, ich habe wirklich Respekt vor dieser Situation gehabt. Ich sagte, hoffentlich geht es nicht irgendwo in die Hose. Und was dann war, dann hat sich diese Blitze alles zum Glück verzogen und dann hat es angefangen zu hageln.
Oh.
Da habe ich sogar noch ein Video. Das ist nicht ganz jugendfrei, weil ich fluch nämlich wie so ein Dreckspatz darüber.
Das kann man
aber
vorstellen,
das können wir sicherlich irgendwann mal dann reinschneiden. Aber das war schon noch krass und dadurch bin ich natürlich vollkommen durchnässt geworden. So, was passiert? Ich gehe weiter, komme an Punkt 3 vorbei an der Hütte und ja, bin schon noch, ja, wie gesagt, eigentlich komplett durch, weil dadurch, dass ich das ja mit dem Chrissy zusammen als Supporter gemacht habe, also war es dann so, ich hatte selber nicht ganz so viel Gepäck dabei. Das heißt also, Klamotten zum Wechseln waren im Auto. So, und jetzt bist du irgendwo auf 2200 Meter, mal auf 2000 Meter, da kommt das Auto halt nicht so schnell hin.
So, klar. Ja.
Und dann waren wir vorne beim, kurz vor der Quelle von der Ticino, ne? Es sind ja, wie gesagt, die vier Quellen, wo fast in drei Himmelsrichtungen mal mindestens gehen. Und dort habe ich mich dann, das ist, glaube ich, der, Leute, prangert mich nicht an, aber ich glaube, es ist der Nufenen, der da ist. Und dort habe ich mich dann umgezogen, habe gesagt, grad, so, jetzt geht's weiter. Und laufe 200 Meter und komme ins nächste Gewitter und bin wieder patschnass. Und dann bin ich so, dann hat es mental bei mir ausgehebelt gehabt. Dann habe ich zum Chrissy, zum Glück, der stand noch da. Und dann sage ich so, weißt du was, wir fahren jetzt nach Hause.
Das hat mich wirklich?
So, ja, das heißt, ja. Das hat mich so niedergeschlagen gehabt, weil ich gesagt hatte, ich hatte jetzt gerade so alles trocken, alles war super und dies und das und gehst los und bist innerhalb von 200 Metern so klatschnass wieder,
dass du wirklich gesagt
hast, jetzt hast du es einfach gesehen.
Ja. Und du bist aber dann tatsächlich eingestiegen ins Auto und nach Hause gefahren, abgehakt.
Ganz genau. Es war an dem Tag, war ich dann so gefrustet da, weil da hast du, ja, das ist so dieses Mentale, ne, so totaler Brainfuck gewesen und dann sagst du dir halt einfach auch so, jetzt.
Das war's dann,
ja. Genau.
Wie viel hast du dann gemacht?
Insgesamt rund 50, 51 Kilometer. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nicht mehr so viel. Das heißt, von dort aus her hätte sie, wie gesagt, eigentlich nur noch den Nufenen hoch. Was heißt nur noch? Leute, unterschätzt das nicht, in den Alpen zu laufen. Also ich selber bin dort auch immer wieder erstaunt gewesen über Pace und dazugehörige Puls. Weil normalerweise kennst du das ja eigentlich einigermaßen, du weißt, wie du dich fühlst und dann läufst du deine Standard-Pace, hast aber einen Puls, als würdest du einen Intervall laufen. Und das ist dir völlig fremd, ne, wenn du das nicht gewöhnt bist in der Höhe. Also ich sage auch immer, ja, du kannst darüber 35 Folgen aufnehmen und erzählen, wenn du es nicht mal selber erlebt hast. Du musst es selbst probieren,
ja.
Naja. Das ist also schon noch ein riesen Aha-Effekt.
Was wären so deine fünf Top-Tipps
für
Läufe in den Bergen, beziehungsweise wenn jemand diesen Quellenweg ebenfalls machen möchte?
Also für mich wäre einer der ganz großen Tipps, macht's nicht alleine, sondern habt irgendwo immer ein Backup und sei es nur einfach halt, dass jemand euch zur Not in irgendeiner Form, sei es nur relativ nahe her, hätte irgendwo holen können. Das ist, sage ich mal, für mich der eine große Tipp.
Dann, du hast ja da dadurch die Chance, mal eben kurz auszusteigen und zu sagen, ich steige jetzt in den nächsten Buszug und fahre nach Hause. Ne?
Genau, das ist, es ist noch relativ schwierig. Ja, also sind zwar gute Anbindung, weil wir das Ganze ja immer über das Schweiz Mobil machen her. Das heißt also, du musst dich schon fast blöd anstellen, um dich zu verlaufen.
Gut, aber verlaufen ist das eine. Die Chance zu haben, von irgendwo wegzukommen, das andere.
Das ist
also, wahr. Wenn du weißt, wo du bist, heißt ja noch lange nicht, dass du dann auch irgendwo in Sicherheit bist oder dich im Notfall oder dass jemand im Notfall da ist, beziehungsweise dass du wegkommst. Das heißt, das ist sicherlich genau. ein Aspekt, warum du nicht alleine laufen solltest. Zumindest immer für jemanden in greifbarer Nähe sein solltest. Genau. Also so in
deswegen Aktionsradius. Sage ich halt auch, also wie gesagt, gerade wenn es jetzt in so einem alpinen Gelände oder sowas ist, ja, sage ich mal, auch schon inspiriert dadurch, dass das ja eigentlich bei vielen Ultras, wenn du irgendwo unterwegs bist, hast du ja eigentlich immer ein GPS bei dir, wo dich zumindest ja der Veranstalter irgendwo tracken kann.
Ich habe ja hier immer das ist noch so vielleicht so ein ganz guter Tipp, ich muss mal in meine Schublade greifen hier und das muss ich bloß mal finden, in welcher Schublade. Ja, hier ist das passende Gerät. Hier, das habe ich nämlich immer mit dabei, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Vielleicht kennt ihr das. Das ist ein Garmin InReach Satellitendevice. Und das macht nämlich genau das. Es sendet die Position zu festgelegten Intervallen und zwar auch in Gegenden, wo der Mobilfunk nicht mehr hinkommt, also sprich in den Bergen.
Genau.
Weil es eben über Satellit funktioniert. Ist nicht ganz kostengünstig, aber ich glaube, wenn man in den Bergen unterwegs ist, kommt man fast nicht drum herum.
Definitiv. Weil es ist ja auch genauso, ich habe damals, als ich, kleine Randbemerkung, als ich meinen neuen Handyvertrag abgeschlossen habe, hieß es ja da ganz groß, Netzabdeckung 99%. Ich kann euch genau sagen, wo das 1% ist.
Als Trailrunner bist du genau in dem 1% unterwegs.
Grundsätzlich.
Ne? Ja, das habe ich auch schon festgestellt, ja genau.
Das ist immer so, ja. Ich glaube, das folgt dir,
also 1%. Jetzt kommen wir mal zu den Top 5 zurück. Eins war?
Das erste war im Prinzip, mach sowas nicht alleine.
Genau.
Dann zwei ist auch wichtig, ja, bereite dich gut vor auf sowas. Ja, also kenne auch die Strecke und schau auch nach, wie wird das Wetter.
Mhm.
Ja, und auch wenn es sich sehr, sehr schnell ändern kann.
Wobei auch da nicht in falsche Sicherheit wiegen. Das Wetter in den Bergen kann extrem schnell umschlagen, wie du ja selber gerade genau, geschildert hast. Von daher, Wetterbericht ist das eine, aber sich so ein bisschen auskennen natürlich das andere, respektive sich informieren, wie kann es denn dort an der Stelle sein oder wo ich unterwegs bin.
Genau. Dann, wie gesagt, macht es nicht alleine. Was ist sonst noch?
Ja, sicherlich die notwendige Ausrüstung dabei haben,
Ausrüstung,
oder?
Ausrüstung, ganz klar.
Was gehört für dich immer mit dazu, wenn also du unterwegs bist in den Bergen?
Her, wie gesagt, ganz klar ist mal mindestens her Ersatzkleider her oder auch eine Regenjacke. Das fände ich noch mega wichtig. Dann genügend Getränke, Essen. Also so Sachen her.
Auch wichtig, ja.
Bist du wirklich. Also ich meine, jetzt dort oben her hast du mit Wasser eigentlich weniger Probleme, weil das alles ist fast Trinkwasser.
Mhm.
Ja, ne? Aber nichtsdestotrotz musst du halt gucken, dass du da irgendwo halt genügend versorgt bist.
Also was ich immer dabei habe, da bin ich nämlich auch vorsichtig, weil tatsächlich das Wasser, das aus den Bächen kommt, man kann es zwar trinken und ich weiß, es gibt einige, die sagen, es ist überhaupt kein Problem, das Wasser zu trinken, dennoch wird davon gewarnt. Denn gerade so im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze beginnt oder der Schnee anfängt abzutauen und das Wasser nach unten fließt, kann es eben passieren, dass gerade das Wasser oder das Kadaver in dem Wasserweg liegen sozusagen und dann Keime und Bakterien in das Wasser gespült werden. Deswegen ist es nicht so ganz unproblematisch, das Wasser zu trinken. Man muss sich das schon gut überlegen. Allenfalls, was noch helfen würde, wäre, zwar jetzt nicht unbedingt gegen Bakterien und Keime zumindest, aber gegen Verunreinigungen, Verschmutzungen, so diese Wasserfilter. Ne?
Ja, es gibt ja solche Softflasken, alles, wo ja, sozusagen genau. Eigentlich schon so ein Filter mit dran hält.
Von Salomon zum Beispiel gibt es ja direkt so einen Aufsatz, den man auf die Flasks aufschreiben kann. Ja, auch ein ganz wichtiger Teil eben. Genügend Verpflegung mit dabei haben. Zumindest genügend zu trinken. Ich glaube, das ist das größere Problem, das Trinken.
Genügend zu trinken, frische Socken, das ist, ja, wenn du in den Regen kommst und alles, also... Das ist noch etwas, wo, und ich sage, also ich würde das, ich habe das dort halt gerade auch, sag ich mal, den Fehler gemacht, dass ich nicht genügend dabei hatte. Auch immer wieder in meinem Rucksack, weil ich habe gesagt, gerade trockene Füße ist eigentlich das A und O für uns. Wenn du, wenn du irgendwo Feuchtigkeit hast und es fängt an zu reiben, her, alles drum dran, und du hast, wenn du mal angefangen hast, Blasen zu bekommen, dann musst du, ja, dann ist die Quälerei eigentlich fast vorprogrammiert. Ja, ne? Du kannst das mal durchbeißen, aber es ist halt einfach nicht cool.
Ja, absolut, ja.
Pudding.
Vierter Punkt.
Was wäre noch wichtig?
Ich finde, was ich auf jeden Fall immer mit dabei habe und was vielleicht jetzt so in das Thema Ausrüstung ein bisschen mit reinkommt, wobei ich würde sogar noch extra sehen, ist das ganze Thema medizinal-technische Ausrüstung, wenn ich mal so nennen darf. Also was für mich dazu gehört, ist immer eine Rettungsdecke grundsätzlich. Die habe ich immer mit dabei, wenn ich in den Bergen unterwegs bin.
Ja.
Ich habe immer dabei Bandagen. Ich habe immer dabei ein Desinfektionsspray. Allenfalls ein Wundspray, irgendwie sowas. Pflaster, damit ich irgendwas abdecken kann, sofern es der Verband nicht kann. Salben, extrem wichtig, finde ich. Die Bepanthen habe ich zum Beispiel immer dabei, weil man die recht universell einsetzen kann.
Ja, so eine Wund- und Heilsalbe her ist sicherlich nicht verkehrt. Ja.
Auch für Blasen kann man die recht gut einsetzen. Blasenpflaster, auch extrem wichtig, finde ich,
genau, das ist
wenn man
so
lange unterwegs ist. Das sind so die Dinge, die habe ich eigentlich immer mit dabei. Und dort in diesem Säckchen, das habe ich wasserdicht verpackt, da ist bei mir auch immer ein Geldschein drin in irgendeiner Art und Weise, weil ich auch festgestellt habe, dass man, wenn man, also gerade so hier in den Bergen bei uns unterwegs ist, da gibt es oftmals so kleine Verkaufsstände von irgendwelchen Bauernhöfen, die dort irgendwie, ja, keine Ahnung, Süßigkeiten verkaufen oder auch Getränke.
Ja, irgendwas.
Aber in den meisten Fällen immer mit Barzahlung, oder? Viele akzeptieren mittlerweile auch Twint, das ist so ein Zahlungsmittel hier in der Schweiz, das man recht gut verwenden kann, aber in den meisten Fällen Bargeld hilft einem auf jeden Fall weiter. Das ist so die Notfallsausrüstung, die ich eigentlich immer dabei habe.
Genau. Und was ich halt natürlich auch noch, sage ich, ausrüstungstechnisch immer dabei habe, ist mittlerweile einfach eine Powerbank.
Oh ja, ja,
extrem. Weil das sind halt so Punkte,
wichtig,
wo ich sage, du hast die Uhr, du hast das Handy und alles. Und ich habe halt auch einfach mal festgestellt gehabt, wenn ich dann zwischendurch halt einfach mit dem Handy mal ein Foto gemacht habe oder mal ein Video gemacht habe und natürlich halt auch dort das Live-Tracking mit dabei, dass die Leute mich halt auch verfolgen können, um zu sehen, wo bin ich. Ne? Einfach auch so eine Sicherheitssache her. Das ist halt etwas, wo ja, dann auf einmal, ich sag nicht nach 2 Stunden her, aber so nach 7, 8 Stunden oder sonst irgendwas, bist du eigentlich mega gesegnet damit, wenn du sowas dann hast und dann kannst du alles aufladen.
Ja, und was natürlich extrem blöd ist, ne, wenn du dann läufst und dann geht die Uhr aus mittendrin und du hast dann dir 24 Kilometer von deinen 50.
Das geht gar nicht.
Das geht überhaupt nicht. Also musst du die Uhr noch aufladen.
Ja, nein, ich meine,
stell dir vor,
du stehst so kurz vorm Ende, du bist am Bunkerpass, 1000 Höhenmeter hoch und so
kurz. Und dann ist die Uhr leer.
Dann denkst du dir einfach, das hat nie stattgefunden. Niemals. Und denkst du so. Ja, es ist halt einfach dann, nein, das geht gar nicht. Sind das so die Ticks, die wir Trailrunner haben?
Du auf jeden Fall. Ja. Du hast diesen Ticks auf jeden Fall. Doch, doch. Du läufst dann nochmal die.
Ich laufe dann
Du würdest am nächsten Tag nochmal wiederkommen mit geladener Uhr, um die 20 Kilometer fertig zu laufen.
Ja, ich glaube, ich würde mich aus Protest dann einfach da hinsetzen und sagen, ich warte jetzt so lange, bis ich mir einer da einen Akku bringt.
Ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Irgendwie so.
Ja, genau. Besonders, weil ich ja auch dann jemanden anrufen kann.
Weißt du, was mir gerade so einfällt? Wir haben jetzt irgendwie, wie lange haben wir jetzt geredet? Keine Ahnung. Und unser Thema war eigentlich Leistungstests und eigentlich wollten wir auch überhaupt nicht aufnehmen heute. Aber
nein, gar nicht.
Das wäre ja schon fast schade, das nicht zu veröffentlichen.
Ja, besonders das Schlimme ist ja auch eigentlich, wie gesagt, die Idee ist ja dabei, das Ganze jetzt mit genügend Vorbereitungen ja auch nochmal zu machen mit dem Quellenweg. Und ich denke, das wird auch sicherlich etwas mega Cooles werden, euch da mitzunehmen. Weil eins kann ich sagen, ich habe natürlich sehr lange gebraucht für diesen Weg, aber ich habe noch lange nicht so viel Zufriedenheit und Glück verspürt gehabt auf diesem Weg, weil das einfach das so
jetzt mega interessant,
schön war. Ja. Na, also auch wirklich, was ich euch auch beim letzten Mal so gesagt habe, ist, dass mit diesem ganzen Entschleunigten und alles und wenn du dann wirklich dir die Zeit nimmst und guckst mal da und schaust dir das alles an, wie schön eigentlich dieses ganze Gotthard-Massiv ist, das ist Wahnsinn. Ich komme immer wieder ins Schwärmen, wenn du dann siehst, was da so alles unsere Natur eigentlich da gemacht hat. Und dann ist es manchmal eigentlich fast zu schade, wenn du einfach dann nur dran vorbeiläufst.
Und was ich besonders schön finde, denke ich, ist, du erlebst es alleine. Also du hast irgendwie jetzt nicht so die Masse an Läufern, die vor dir laufen, wie jetzt bei so großen Läufen, oder? Mhm. Wenn genau. man jetzt im Vergleich ziehen darf, ich bin jetzt mal einfach so frei und mache das, um die beiden Arten zu unterscheiden oder die beiden Arten gegenüberzustellen, kommerzielle Läufe oder respektive Läufe, wo viele Leute starten im Vergleich zu, wenn du irgendwas solo unternimmst. Oder ich denke, dieses Gefühl der Zufriedenheit, dieses wie hast du es gerade genannt, so schön, dieses Winterkommen.
Ja, genau.
Ich glaube, das erlebst du dann besonders, oder?
Absolut, weil ich sage halt auch klar, wenn ich mich für so einen, ja, sag ich jetzt mal, professionell organisierten Lauf anmelde, dann gehe ich da mit einem ganz anderen, da gehe ich mit einem ganz anderen Spirit eigentlich dann da dran, weil da will ich schon auch mehr Leistung zeigen. Da gehe ich ganz anders da dran. Aber jetzt dort sowas Selbstgeführtes her, da ist ein ganz anderes Mindset sogar eigentlich da dran. Ne? Da zählt das Ankommen zählt natürlich. Ne? Mhm. Du willst auch dann natürlich deine sportliche Leistung abrufen und du willst das auch schaffen. Das ist gar nicht das Ding, ja? Aber es ist halt einfach.
Das Erleben.
Ne? Ja, es ist wie entschleunigt von dem her. Und also man trifft schon noch Leute da und die Leute gucken einen auch manchmal sehr strange an, wenn du so morgens um 5:30 bei ihm am Zelt vorbei rennst, weil so meines Wissens nach darfst du dort oben in der Region, glaube ich, überhalb der Baumgrenze darfst du dein Zelt aufschlagen.
Ach, gibt es da so eine Regelung
überhalb der Baumgrenze? Ich meinte mal, das so irgendwie gelesen zu haben, Herr, man steinigt mich nicht, wenn das nicht stimmt. Ich bin der Meinung, also ich habe sehr viele Leute dort gesehen gehabt, die mit dem Zelt dort übernachtet haben.
Also ich erinnere mich, wann immer ich dort fahre, sehe ich auch jede Menge Camper tatsächlich.
Ja? Genau, die Camper, die sind ja dann so auch an der alten Gotthardpassstraße her, also nebst der sozusagen, wenn du dort mit dem, ich sag mal, mit dem Velo irgendwo langfährst und hast irgendwo einen Liter Milch hinten drin, bis du unten im Hospital bist, hast du Butter.
Ja, das ist wahr.
Also das ist
das stimmt,
ja. Also das ist schon noch krass, ja, aber auch so die auch auf den Wegen her, ne? Also ich bin dort beim ersten Mal, als ich an die Rheinquelle bin, ich ja ziemlich früh, ich bin später los, als ich wollte. Also irgendwo war es so 5:30 oder so, und als ich dann oben war, knapp eine Stunde später, habe ich halt noch Leute gesehen gehabt, die ihre Zelte noch aufgeschlagen hatten oder dort oben meditiert haben und alles und dann irgendwie mich etwas komisch angeguckt haben, was ich da schon mache. Aber ja, man hat sich da so gegenseitig akzeptiert und hat gesagt, ja, mach du so und ich mach's anders.
Was anders. Genau. Das ist schönes Wort, ja.
Ja, ich denke mir, das ist immer auch so etwas Generelles, wo ich glaube, wo auch wichtig ist, ne? Wo ich auch wirklich dazu stehe, gerade wenn du so im Trailrunning unterwegs bist, dieses ganze Punkto, ich sag, aufeinander. Na, ich will es nicht aufpassen sagen, sondern dieses untereinander respektieren. Und zwar, ich sage gerade immer so dieses Thema Biker, Läufer, Läufer, Biker. Ja, ne? Du merkst halt natürlich schon, auch mir Trailer, wir laufen ja auch dann mal irgendwelche Pisten hoch, wo vielleicht dann die Biker eigentlich für sich haben als zum Downhill fahren. Und das respektiere ich absolut, wenn sie eigentlich die Pisten haben. Aber ich sage, wichtig ist eigentlich, dass man sich gegenseitig respektiert.
Ja, das ist wahr. Das gilt aber nicht nur dort, das gilt natürlich überall grundsätzlich, wo sich Mountainbiker oder grundsätzlich mal Bergsportler in irgendeiner Art und Weise kreuzen, oder?
Ja.
Ja, definitiv.
Weil ich sag mal so, manch einer macht sich das Leben da einfach zu schwer, wenn es nur darum geht, einfach zu gucken, was macht der andere da für ein Idiot und blö, bla, blö, bla, blö. Braucht man das wirklich? Ich sage nein.
Ja, stimmt. Kommerzielle Läufe, hast du keine geplant für dieses Jahr?
Dieses Jahr nicht, nein.
Also ich will
schon noch das ein oder andere Mal machen, aber wie ist es denn bei dir? Erzähl mal.
Ah ja, bei mir ist ja immer noch der Eiger tatsächlich in greifbarer Nähe, will ich schon fast sagen. In 4 Monaten ist es soweit, wo ich wieder zum 100er antrete. und hoffe, dass ich ihn dieses Mal zu Ende bringen kann. Mein ganzer Fokus läuft jetzt eigentlich auf das Thema Eiger im Moment. Ich war jetzt längere Zeit ausgenockt, einfach krank, konnte nicht so trainieren, wie ich das gerne wollte. Und ich merke auch, im Moment fällt es mir noch unglaublich schwer, so ein Trainingspensum aufzubauen, das ich brauche tatsächlich. Es waren einige Läufe ja schon geplant eigentlich dieses Jahr, die ich aber abgesagt habe aus verschiedenen Gründen. Der LZ100 war jetzt zum Beispiel am Wochenende, den ich nicht mitgelaufen bin, der eigentlich fest geplant war, aber da manchmal ergeben sich halt die Dinge anders, als sie dann tatsächlich sind. Und auch der Krux, den wollte ich eigentlich laufen, auch den habe ich nicht laufen können. Auch aus gesundheitlichen Gründen war ich nicht in der Lage dazu. Und von daher ist es mein Fokus tatsächlich in den nächsten 4 Monaten das Training wieder hochzufahren. Mhm. Das vor allem, was ich jetzt in den letzten 2 Monaten verpasst habe, oder in den letzten 3 sind es schon fast jetzt, nachzuholen. Ich bin zwar jetzt nicht komplett aus der Form, ich bin ja im Training geblieben, aber ich konnte keine Form mehr aufbauen, darum geht's. Und das ist eigentlich jetzt wichtig im Hinblick auf den Eiger.
Da hört man einfach den Trainer.
Form erhalten. Gut, ja klar. Ich meine, da machen wir uns nichts vor. Der Eiger ist eine harte Nummer.
Das ist eine ganz andere.
Ich habe das letztes Jahr erlebt. Ich bin ja letztes Jahr den LZ100 tatsächlich gelaufen. Also 109 Kilometer hatte ich ja damals irgendwie auf der Uhr mit 200.000 Höhenmeter, glaube ich, hat der LZ100. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Und relativ easy der Lauf im Vergleich zum Eiger tatsächlich. Also ich will den nicht unterspielen, sind auch über 100 Kilometer und die wollen auch erstmal gelaufen werden. Aber du hast beim Eiger natürlich nochmal das Hochgebirge im Prinzip, in dem du dich bewegst, oder? Du hast das Faulland, auf das du kommst. Du hast dann letzten Endes einen männlichen, auf den du wieder raufgehst, von Wengen rauf. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist dann, wenn du dann denkst, du bist schon fast in Grindelwald, geht es ja nochmal rechts in den Steinbruch hinter und dann hast du ja nochmal so 20 Kilometer vor dir, die du ja auch nochmal mit dem elendlichen Aufstieg verbindest. Also ich bin das letztes Jahr dann, nachdem ich den Eiger abgebrochen habe, nach 64 Kilometer, 65, bin ich den Rest ja eine Woche später noch gelaufen und war dann tatsächlich erstaunt, was da noch kommt. Also man darf das überhaupt nicht unterschätzen. Und das ist eine andere Nummer, definitiv.
Eben, das denke ich mir nämlich also, auch. Ja. Das ist schon noch eine andere Hausnummer her, der Eiger. Ne? Also von dem her ist er ja auch noch immer so ein bisschen er ist immer noch auf meiner Liste auch noch mit drauf.
Ja, du hast ja auch noch eine Rechnung offen damit.
Ja, definitiv.
Ja, und ich hoffe eben, dass das für mich jetzt aufgeht, weil ich im Moment auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie es jetzt von meiner Gesundheit weitergeht. Also ich bin im Moment immer noch ziemlich angeschlagen und ich versuche das jetzt irgendwie wieder auf die Reihe zu bekommen. Das ist extrem schwierig einfach. Und von daher ist das jetzt mal der Fokus für mich. Und ich muss dann auch irgendwann mal realistisch halt mich einschätzen und sagen, okay, ist es jetzt noch möglich, überhaupt diese Form aufzubauen, die ich brauche, um den Eiger schaffen zu können? Die Frage steht momentan absolut noch im Raum bei mir. Und es tut mir unglaublich weh, es brennt in der Seele, das sagen zu müssen, aber es ist halt einfach, du kannst den Körper da nicht überlisten. Der Körper braucht einfach seine Regeneration. Der Körper
braucht seine Zeit, ja.
Und, das ist so, ja. Und je älter du wirst, ist es einfach, desto wichtiger wird es. Also ich habe das noch vor, denke 20 Jahren anders weggesteckt, als ich jetzt wegstecke, oder? Und insofern, ich bin momentan in so einem Spannungsfeld zwischen, was mache ich jetzt eigentlich, wie baue ich mein Training auf, baue ich es überhaupt noch auf? Also
vielleicht solltest du am Anfang mal eine Leistungsdiagnostik machen.
Wäre ja eigentlich unser Thema gewesen heute. Und eigentlich wollten wir ja überhaupt nicht aufnehmen, ich muss es nochmal sagen. Aber tatsächlich, das also ich mache es ja implizit eigentlich, diese Leistungsdiagnostik für mich, weil ich ja sehr gut beobachte, oder die den Podcast schon ein Weilchen hören, wissen ja, ich bin technikaffin, ich mag einfach Daten. Ja. Das heißt, ich erhebe ja ständig irgendwelche Daten um mich herum. Es vergeht quasi keine Sekunde meines Lebens, die ich nicht irgendwie getrackt habe mit irgendeinem Device. Das ist nun mal einfach so, als Informatiker, glaube ich, hat man das irgendwie im Blut.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Von daher weiß ich ja, wie es in meinem Körper aussieht und dass da im Moment einfach Defizite da sind, die ich jetzt einfach aufholen muss.
Aber weißt du, ich finde, das ist eine ganz grobe, aber total mega Aussage, wo du da machst. Weil, schau an, du sagst, eigentlich heißt es, jeder denkt auf einmal, eine Leistungsdiagnostik ist irgendwo, dass du dich auf den Laufband stellst, da kriegst du Blut abgenommen, dann schaut sie dir noch, wie viel ist dein CO2-Ausstoß, den du hast. Und über diese ganzen Metriken, die du da bekommst, wird ein Profil erstellt und dann schaust du nach, okay, wo ist meine ganze Leistung? Mhm. Aber eigentlich ist eine Leistungsdiagnostik nicht nur das. Das ist sicherlich ein riesen professionelles Tool. Aber das, was wir eigentlich auch so den Tag über machen und alles, oder wie du irgendwann auch, ich fand eigentlich wichtig auch dabei ist, das eigene Körpergefühl, auf den eigenen Körper hören zu sehen, wo stehe ich, wie fühle ich mich und alles. Das ist irgendwo eine Leistungsdiagnose.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich glaube, Leistungsdiagnostik muss man weiterfassen. Mhm. Und dann, glaube ich, muss man auch sehen, in welchem Bereich man das braucht. Also ich denke, wir sind ja jetzt als Hobbysportler unterwegs, ambitionierte Hobbysportler vielleicht. Ich sehe es jetzt nicht ein, ganz ehrlich, viermal im Jahr zum Laktatstufentest anzutanzen oder
wir machen jetzt eine Challenge.
Spirometrie. Oh Gott, ja, jetzt, genau. Das war der Grund, warum wir es eigentlich...
Warum wir es eigentlich nicht sagen wollten.
Ergospirometrie. aber ja, natürlich. Also warum soll ich es viermal im Jahr machen? Den Anspruch habe ich ja gar nicht an mich. Und ich bin auch bei Weitem nicht in so einer Situation, dass das die große Rolle an mir spielen würde, weil bei mir geht es nicht darum, das letzte Quäntchen noch an Leistung rauszuholen, sondern geht es darum, grundsätzlich mal das ganze Ding zu finishen. Und da ist es nicht schlecht, meine Hausnummer zu haben, also vielleicht zweimal im Jahr. Ja, Leistungsdiagnostik machen, wie auch immer die dann aussieht, die kann jetzt tatsächlich professionell gemacht sein, das macht durchaus mal Sinn,
ja,
vielleicht auch einmal im Jahr nur und dafür halt noch Leistungstests zu machen. Aber du kannst natürlich noch einen Schritt weiter gehen, also klar, die Leistungsdiagnostik ist ja eigentlich nur eine Momentaufnahme und das kannst du durchaus auch kontinuierlich machen, wenn du Technik, oder wie drücke ich es jetzt aus, wenn du möchtest. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich glaube, die Frage ist, möchtest du ständig Bescheid wissen, wie es in deinem Körper aussieht? Mhm. Und welchen Trade-off bist du auch bereit zu machen, um eben diesen Schritt zu gehen? Sprich, was ich zum Beispiel, das fällt mir jetzt so ad hoc ein, ich trage meine Uhr Tag und Nacht.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, hey, boah, meine Uhr den ganzen Tag und die ganze Nacht tragen, um Gottes Willen, in der Nacht möchte ich meine Ruhe haben, oder? Klar, legitim. Ich mache das jetzt. Dadurch habe ich aber vielleicht eine Insight jetzt, also gerade was so Themen wie Herzfrequenzvariabilität angeht, die halt dort gemessen werden können in einer Nacht. Tagsüber vielleicht auch, aber nicht in dem Maße wie jetzt nachts, wenn Ruhe ist.
Ja, und auch Schlafrhythmus und alles. Wie schläfst du? Wie bewegst du dich und alles? Also
da muss ich meine Frau immer zitieren und sagt, ja, du musst nicht auf deine Uhr schauen, um zu wissen, wie du geschlafen hast. Klar, muss ich nicht. Also das ist auch nicht der Anspruch. Ich schaue nicht am Morgen auf meine Uhr und sage, hey, liebe Uhr, erzähl mir doch mal, wie war denn die Nacht für mich? Ja, okay. Sondern ich weiß es natürlich schon selber. Aber rein um dieses subjektive Gefühl auch mal objektiv zu unterstreichen. Und da kommt jetzt wieder der Informatiker hoch, einfach, der dann sagt, okay, ich brauche die Fakten. Die Fakten zeigen mir im Prinzip und untermauern mein Gefühl.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, es hat ja auch wirklich auch den positiven Effekt, dass ich mal, weil ich auch etwa seit einem Jahr trage ich die Uhr auch konsequent, auch beim Schlafen und alles. Und da habe ich dann mal festgestellt gehabt, wo ich dann immer wieder auch diese Nachtwerte hatte oder auch den Ruhepuls und alles. Und irgendwann weißt du ja die Werte so grob, wo du ungefähr liegst. Ne? Und ich habe das dann auch mal irgendwo gelesen, dass es hieße, dass wenn du anfängst, krank zu werden, dass dann eigentlich das Ganze mit deinem Puls irgendwo
Also mit der Herzfrequenzvariabilität, genau, vor allem sieht man es. Niedrige Herzfrequenzvariabilität deutet darauf hin, dass irgendwas nicht okay ist. Das heißt, dein Körper hat mit irgendeinem Stress umzugehen, oder? Mhm. Das ist übrigens was ich sehr deutlich sehe. Also ich habe seit circa 2 Monaten eine Herzfrequenzvariabilität, die weit unter dem Normalbereich liegt, mhm, oder? Also wo ich auch merke, da stimmt irgendwas nicht, oder? Und das sind so Sachen, die du dann eben auch tatsächlich sehen kannst. Also dass dein und manchmal sogar noch früher. Also ich habe festgestellt, zum Beispiel im letzten Jahr ein paar Mal, dass sich eine Erkältung,
ja, genau,
tatsächlich genau angekündigt hat über die Herzfrequenzvariabilität, oder? Ja. Das heißt, ich hab vorher schon gesehen, die Werte gehen nach unten, da ist irgendwas im Anflug, und tatsächlich 3-4 Tage später bin ich dann.
Ich hatte das mal auch mit dem Puls gehabt, dass ich auf einmal einen höheren Ruhepuls hatte. Ruhepuls,
ja.
Und dann hat sich das auch genauso angekündigt gehabt. Und das kam so im Nachhinein, wo ich dann einfach das dann nachvollziehen konnte. Sag ich, das ist schon ein Knaller, ja, was so dein Körper dir eigentlich schon vorher sagt, von wegen, hey, da kommt was. Und dann haut es dich voll.
Absolut, ja. Ich würde das gerne mal gegenüberstellen, so die Phasen, das wäre nun mal eine schöne Beobachtung, wenn man so die Subjektive dem objektiven Messen gegenüberstellen würde in irgendeiner Art und Weise und das dann analysiert für sich selber, weil meine Hoffnung wäre dann vielleicht auch so einen kleinen Ausblick zu bekommen oder für sich selbst und zu sagen, okay, in der und der Situation reagiert mein Körper so und so, könnte man vielleicht irgendwas ableiten, auch fürs eigene Training dann schlussendlich, oder? Aber ja, das sind so Dinge, die ich natürlich dann gerne mache. Und ja, eben der Eiger als großes Ziel dieses Jahr für mich. Was dann danach kommt, weiß ich nicht, ob noch was danach kommt dieses Jahr. Keine Ahnung. Aber das ist für mich mein erklärtes Ziel dieses Jahr. Definitiv.
Du, ich drücke dir da ganz fest die Daumen so her. Ne? Das sind schon noch, ist schon noch was, ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja, ambitioniertes Ziel. Nein, ich hab's nicht gesagt.
Muss ich piepsen? Nein, definitiv. Das wäre ich. Ja, da bin ich gespannt drauf.
Wir müssen halt auch irgendwo schauen, dass wir das halt auch irgendwie einfangen oder sonst irgendwas. Da geben wir so vielleicht den einen oder anderen, geben wir so Kamera in die Hand und dann zeigen wir halt mal so Christian vorher, Christian nachher.
Oh ja.
Ist halt die Frage, ob ihr das sehen wollt. Also, wenn, wir sind dafür parat, ja.
Es echt jetzt? Halt, stachelst du gerade?
Nein.
Alles klar, ja. Gut haben wir Kameras.
Ja, ganz genau, ja.
Nein, du wirst es ja live erleben. Ich werde dann sicherlich auch berichten davon, wie es denn gelaufen ist. Insofern ich antrete, das ist noch gar nicht mal so spruchreif. Das wird sich entwickeln noch im Laufe des Jahres. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme, aber im Moment weiß ich es nicht. Aber einfach,
ja. Du, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist das, was, wie man so schön hat, nicht auf seinen eigenen Körper hören und auf sein Bauchgefühl.
Genau, ja, das ist das Wichtigste.
Das Wichtigste. Und glaub mir, wenn du jetzt von mir aus gesehen, wenn du es nicht machst dieses Jahr, ich glaube, von dem aus her, da musst du, ich glaube, wenn du mit dir selber zufrieden bist und wenn du mit dir selber einfindest, das Ding kommt auch noch mal ein Jahr später oder sogar noch anders gesehen gehabt, das ging mir auch schon durch den Kopf, dieser Eiger ist das ganze Jahr ausgeschildert.
Ja, das ist wahr, das stimmt natürlich.
Auch schon so, ja. Ich meine, mit dieser ganzen Community laufen ist ja schon noch cool, aber mir ging es auch schon durch den Kopf, den Self-Supported zu machen.
Um ganz ehrlich zu sein, das würde mich fast sogar noch ein bisschen mehr reizen.
Den selbst sofort zu machen.
Den allein zu laufen oder so in kleinem Grüppchen, oder? Ohne diesen, weil ganz ehrlich, das, was mich wirklich total nervt, total stresst bei dem ganzen Eiger, das ist der Start um 4 Uhr morgens.
Also würdest du früher los?
Nein, ich würde lieber am Abend laufen. Also ich würde lieber um 10 Uhr loslaufen. Ich bin nämlich ein Nachtmensch eigentlich. Also ich würde viel, viel lieber in der Nacht laufen, so um 10 starten oder vielleicht noch früher um 8. die Nacht durchlaufen und am Tag ankommen. Das wäre mir viel, viel lieber, als früh morgens um 4 dort anzutanzen und zu starten. Das ist, boah, Hölle.
Ja, also wäre eine, also ist eine andere Art von Laufsachen. Habe ich zwar aber auch schon erlebt gehabt. Also wie gesagt, ich habe schon mehrere Sachen eigentlich auch durch die Nacht auch gemacht gehabt. Und das hat auch viel Positives, muss ja. man ganz klar sagen. Also ich wäre da sogar fast für zu haben, ja.
Willst du mir was sagen? Ich glaube,
das war vielleicht schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ja? Also ich will es so sagen, ich habe einen großen Respekt vor dieser ganzen, vor dem Lauf, nicht nur, also nein, vor diesem Gebirge. Also
okay.
Das wäre ohne A, ohne Vorbereitung und B, ohne, dass man wie ein Backup hätte her, wenn man sowas über Nacht machen würde. Mhm. Das wäre das, was mir durch den Kopf geht. Würde ich sagen, ja, ja, doch. Also, wie gesagt, der Respekt vor den Alpen. Ne, da, und das halt in der Nacht, wo ich sagen muss, okay, da müsste ich das eine oder andere wirklich überlegen, was ist, wenn irgendwas wäre.
Gut, du läufst ja sowieso in der Nacht. Also aus der Nummer kommst du ja nicht raus. Also zumindest unser eins, der ja der in die Nacht klein läuft, allein schon aus den Gründen, weil sonst die Zeit oder weil ich die Zeit brauche einfach. Also ja, ich werde irgendwann mal im Dunkeln dort laufen. Das ist einfach so. Und jetzt kann ich mir aussuchen, wo das ist. Ob das eher der Anfang ist, also sprich Faulhorn, Schinnige Platte vor, oder ob das die andere Seite ist, dann Steinbruch. Ich glaube, das ist relativ egal.
Das glaubst du nicht, für mich wäre, ich hatte so eine ähnliche Strategie. Meine Strategie war eigentlich zu sagen, okay, ich wäre zum Beispiel fast schon eher, was weiß ich, so um 12 Uhr losgelaufen. Mhm. Aber mit der Idee zu sagen, okay, ich laufe in der Nacht den Teil, den ich schon kenne, wo ich weiß, was auf mich zukommt her. Und dann am Tage her oder am Morgen, wenn es dann hell wird oder sogar sehr warm wird, und das darf man auch nicht vergessen, wenn dann einem die Sonne auf den Brezel haut, das ist dann nochmal extra.
Da ist nämlich dann die Frage, wenn du in der Nacht loslaufen würdest, würdest du wahrscheinlich tagsüber dann auf der anderen Seite sein, ne? So Richtung eben Wengen, Männlichen runter, Eiger rauf, runter nach Grindelwald, dann den Steinbruch nicht. Vermute fast, müsste man jetzt überprüfen, ich habe es natürlich nicht im Kopf genau, vermute fast, dass es günstiger wäre von der Sonneneinstrahlung her.
Aha, ja, stimmt.
Also insofern wäre, glaube ich, die ganze Situation dort anders. Und mir fallen jetzt ganz ehrlich auch nicht allzu viele Nachteile ein, außer dass man halt die halbe Nacht dann unterwegs ist im Dunkeln. Eben, sehe ich jetzt so oder so.
Also, ich sage, das sind dann Vorbereitungssachen einfach, dass du genügend Licht dabei hast, dass du so Sachen hier einfach hast.
Also ja, aber dann hast du es hinter dir, weißt du, dann kommst du tagsüber an, hätte vielleicht sogar den Vorteil, dass mehr Leute dann im Ziel sind. Ich glaube, wenn du in der Nacht um 12, 1 dort beim Eiger einläufst, sind relativ wenig Leute am Ziel und das ist ja irgendwie so auch die Belohnung am Schluss, oder? Dass du dort einläufst, die Leute applaudieren. Also für mich ist es so zumindest, das gibt mir nochmal so die letzten 10 Kilometer hält mich das am Leben, muss ich echt sagen. Also wo ich dann mir das Ziel visualisiere, mir die Menschen dort vorstelle, wie sie applaudieren, wie ich ins Ziel einlaufe, wie meine Familie dort ist. Das sind so Sachen, die mich dann die letzten 10 Kilometer ins Ziel tragen bei so Geschichten.
Ja, absolut. Das ist so, ja. Ich kenne es halt selten, weil ich meistens dann eh so spät einlaufe, dass die meisten alle irgendwo schon...
Bei Wildstube letztes Jahr war das tatsächlich so. Da bin ich um 12 Uhr nachts bin ich eingelaufen und natürlich, da waren Leute da, die Medaillen verteilt haben. Es gab seitens der Veranstalter, die haben das toll gemacht, gab es natürlich Leute, die dort waren und einem gratuliert haben. Aber die Masse war eben nicht da, oder? Die meisten Läufer waren auch natürlich schon weg oder viele von den Läufern. Das hat sich ja extrem verteilt dann auch irgendwie. Und ja, dann ja, obwohl wobei jetzt wirklich gefehlt hat mir dann nichts, muss ich auch sagen.
Obwohl ich sagen muss, ich war für jeden Einzelnen, der dann auch bei den Zieleinläufen bei mir gejubelt hat, geklatscht hat, ich war da mega dankbar drüber.
Ja, absolut. Ne? Ja,
also das sind so ein Punkt, der Der ist mir beim letzten Mal erzählen über den Beal, ist mir das noch eigentlich durch den Kopf gegangen gehabt, wo ich sagte, dass das solchen Leuten muss man ganz, ganz großen Respekt zollen. Gerade in der Situation, du läufst abends um 10 Uhr los. So, und dann ist es irgendwann so.
Ist beim Beal, ne? Du bist
beim Beal, ja. Genau, beim Beal. Und dann ist es irgendwann ja auch mal so 3-4 Uhr in der Nacht. Und dann durchläufst du so kleine Ortschaften her und da stehen Leute und jubeln dich an und klatschen und alles drum dran. Und so im Anfang oder so währenddessen war mir das so überhaupt gar nicht bewusst. Du bist natürlich im Fokus, du bist natürlich auch irgendwo leichte Müdigkeit wird schon angepasst. Du hast auch schon, sag ich mal, irgendwo 60 Kilometer auf der Uhr und alles. Das hast du nicht so ganz wahrgenommen. Das hast du erst im Nachhinein wahrgenommen. Und da habe ich mich manchmal ja fast schon für, ich will nicht sagen geschämt, aber es war mir so ein bisschen peinlich, weil eigentlich, ich habe das nicht so registriert währenddessen her, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, grad, wie geil ist das? Da stehen Leute nachts um 3 und 4 Uhr und klatschen dich und jubeln dich durch die Ortschaft. Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, ja, in dem Augenblick bekommt man das gar nicht so mit. Das stimmt. Man, man ist so im, ja, man ist müde, ganz klar, man ist abgekämpft, man versucht sich selbst durch die Nacht zu tragen sozusagen oder durch ins Ziel zu tragen oder egal wann jetzt und dann nimmt man das gar nicht so wahr, aber mir ist das dann auch eigentlich danach immer so bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet, wenn die Leute dort am Wegesrand stehen. Was ich auch oft erlebe, ist, dass irgendwelche Leute irgendwelche Sprüche auf irgendwelche Schilder gemalt haben und die hochhalten oder wo war jetzt das? Beim Neujahrsmarathon tatsächlich ist es gewesen, wo Menschen mit, ich glaube sogar Kinder, mit einem Schild da standen, Super Mario Art,
ja,
mit so
genau.
Pilzen, Superpower
Schild,
und so.
Genau,
ich finde es so toll.
Für Power-Up.
Und nichts Schöneres als das Gesicht der Kinder, wenn du dann wirklich drauf klatscht und ihnen den Gefallen tust. Ich finde das so herrlich.
Ja, absolut. Ja, ich finde das auch cool. Ich finde, das gehört auch dazu her, dass man auch dann da dementsprechend, wie gesagt, für unsere Art von Hobbyläufern alles drum dran, da vorbeigehen und sagt, hey, die machen das nicht für sich. Die machen das für uns.
Ja, absolut. Ja,
und da muss ich einfach sagen, die 2 Sekunden, die muss man sich nehmen.
Ah, denke ich auch.
Absolut.
Ja, definitiv. Hey, lieber Stefan, ich glaube, unsere Leistungsdiagnostik kriegen wir heute nicht mehr unter. Das ist,
sieht irgendwie
ich glaube, das verschieben wir.
Ja, genau.
Warum verschieben wir es und wohin verschieben wir es? Wir verschieben es in 2 Wochen, weil nächste Woche haben wir nämlich, da haben wir was ganz Spezielles.
Oh,
da
ja.
möchte ich noch nichts sagen, aber das ist was ganz, ganz Spezielles. Es wird eine Interview-Episode werden, so viel sei schon mal gesagt. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview schon seit einem Jahr.
Oh,
glaube
wow,
ich, so ist es jetzt, ja, ich glaube, seit dem Jahr mittlerweile sind wir schon am Reden, dass dieses Interview stattfinden wird. Nur wann, war noch nicht klar. Jetzt ist es klar, es findet nächste Woche statt und ich freue mich total darauf. Insofern werden wir unsere Leistungsdiagnostik noch machen. Versprochen. Wir haben uns jetzt heute einfach festgebabbelt.
Ja, forschbar.
Ich finde es toll. Komm, lassen wir doch einfach. Ist doch in Ordnung. Ich glaube, da darf auch Platz sein für solche Geschichten, denke ich.
Genau. Ich meine, das ist ja immer das, wie gesagt, dieses Sonntagsmorgens, Long Run, alles drum dran. Was kann schöner sein, als so 2 alten Säcken zuzuhören? Ich wollte sagen, klein A. Aber das habe ich mir gedacht, also das passt dann besser.
Das waren die Outtakes davor, aber ich werde mit reinschneiden. Also insofern dann haben wir die beiden Outtakes zusammen. Die Diskussion über das berühmte Comic aus den 90er Jahren. Dessen Namen ich jetzt hier nicht wiederholen werde, weil sonst YouTube uns wirklich sperrt.
Dessen Namen nicht genannt werden darf. dessen Namen nicht getanzt werden darf.
Getanzt werden darf.
Ja, das ist doch das, wenn du von der Waldorfschule kommst.
Zeig mir mal bitte, wie du das kleine Arschloch tanzt. So, jetzt habe ich trotzdem noch gesagt.
Soll ich das wirklich? Nein, das macht dann piep, 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 und so schwarze Balken und so und so. Ist es nicht dann so?
Also wenn ihr den Stefan gerne sehen möchtet, wie er das Comic, das kleine Arschloch tanzt, dann bitte schreibt uns.
Schreibt uns nicht.
Schreibt uns, je mehr kommen, desto mehr Druckmittel habe ich, um ihn dazu zu zwingen, hier diesen Titel zu tanzen. Und du machst dir schon Gedanken darüber, wie du es machst, denn ich habe so die Befürchtung, da werden einige E-Mails eingehen.
Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, weißt du, manchmal ist so, denk, ich habe schon mal gesagt gehabt, Stefan, erst denken dann reden.
Ja, das ist einfach so.
Ja, aber man hat ja immer noch Potenzial zum Dazulernen.
Und wenn du jetzt einen lieben Podcast-Partner hättest, könntest du ihn bitten, das Ganze hier rauszuschneiden, aber das hätte jetzt aber in dem Fall...
Aber ich habe ja keinen lieben Podcast-Partner, das ist genau ja das Problem Punkt, dabei.
Das ist genau der Punkt. Gut.
Loser.
Also, in diesem Sinne, Leistungsdiagnostik machen wir es übernächste Mal.
Genau.
Dann. Versprochen. Nächstes Mal große Interview-Episode. Boah, freue mich drauf. Habe ich schon gesagt, dass ich mich drauf freue? Ich glaube, ich habe es schon erwähnt.
Ja, ich glaube.
In diesem Sinne, bleiben dir die berühmten letzten Worte.
Mir?
Ja.
Dann würde ich sagen, Leute, macht's gut, viel Spaß und freut euch auf die nächsten Folgen und ich werde dann schon mal überlegen, wie ich das gestalterisch und tänzerisch jetzt hier ausformulieren werde. Also hey, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut miteinander. Ciao miteinander. Ciao.